Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung an diesem 7. Oktober. Und ich würde gerne an den Beginn dieser Sendung einen kurzen Ausschnitt eines wirklich bewegenden Interviews stellen, das unser Korrespondent Thomas Reichert, der uns gleich aus Jerusalem zugeschaltet sein wird, stellen. Er hat für eine Reportage Keith Siegel getroffen, eine der Geiseln vom 7. Oktober, die darin unter anderem Folgendes sagt. Schauen Sie mal.
Ich lag tagelang auf dem Rücken auf dem Boden. Und plötzlich, aus heiterem Himmel, kam einer der Terroristen auf mich zu, schrie mich an, spuckte mich an und trat mich. Und das passierte Tag für Tag. Sie brachten mich in einen Raum und zwangen mich zuzusehen, wie sie sie folterten. Buchstäblich folterten. Zwei von ihnen schlugen mit einem Stock. Und einer von ihnen stieß mit einer scharfen Metallstange, stach damit in ihre Stirn.
Tja, wie sehr hat dieses Trauma vom 7. Oktober die israelische Gesellschaft verändert? Wollen wir unter anderem Sabine Adler fragen, die das Land sehr gut kennt, viel gereist ist in Israel, die vor Monaten schon ein sehr lesenswertes Buch geschrieben hat über den tiefen Riss, der durch diese israelische Gesellschaft geht. Und sie schreibt darin unter anderem von ihrer Freundin Ruth, einer Holocaust-Überlebenden, ganz am Beginn, die sie, Sabine Adler, als Deutsche nie verurteilt habe, weil sie es prinzipiell ablehnt, Individuen mit ganzen Gruppen gleichzusetzen. Das ist ein wahnsinnig faszinierender Gedanke. Und ich befürchte, sagt Sabine Adler, dass genau das in der Region mittlerweile verloren gegangen ist. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, und die Frage an Kai Ambos, den renommierten Völkerrechtler in der Runde, unter anderem Richter am Kosovo-Sondertribunal in Den Haag. Sind in diesem Krieg, der so viele Seiten hat und der deshalb auch so schwer zu verstehen ist, sind in diesem Krieg auch wichtige Errungenschaften verloren gegangen, von denen wir dachten, dass sie uns vielleicht schützen als Gesellschaften, dass sie wertvoll seien angesichts dieser Bilder. Regeln des Völkerrechts beispielsweise, rote Linien, die wir uns selbst irgendwann mal gegeben haben, der Auftrag, Zivilisten unter allen Umständen zu schützen, Kinder, Frauen, Alte, die sich vielleicht nicht mehr wehren oder selber helfen können. Auch dann, wenn ein Land sich selbst verteidigt und beispielsweise Hunger nicht als Waffe einzusetzen, von kollektiver Bestrafung abzusehen und vieles mehr. Sehr viele Fragen und die große Frage an Ihnen ist, wie lauten die Antworten heute? Herzlich willkommen, Herr Ambos, freue mich sehr. Und dazwischen die deutsche Politik. Roderich Kiesewetter ist bei uns, Oberst AD, Verteidigungsexperte, der schon häufig zu diesem Thema bei uns zu Gast war. Wir haben mal über Verhältnismäßigkeit, wichtiger juristischer Begriff, gesprochen, mehrmals schon. Auch wenn es weh tut, sagte er mal hier in der Sendung, will ich sehr deutlich sein, Verursacher ist die Hamas. Und es gibt in diesem Krieg nur schwarz oder weiß. Das haben Sie gesagt im Oktober 23, glaube ich, vor zwei Jahren, also kurz nach dem Terrorangriff. Und meine Frage an Sie, Herr Kiesewetter, wäre, sehen Sie das heute noch genauso? Und was könnte die Rolle Deutschlands sein in Zukunft und bei der Umsetzung eines möglichen Friedensplans? Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Vielen Dank.
Ja, und apropos Friedensplan, da sehe ich die beiden schon. Wir sind jetzt verbunden mit Elmar Thewissen, der uns aus Washington zugeschaltet ist, und mit Thomas Reichert in Jerusalem. Schönen guten Abend euch beiden. Freue mich sehr, dass das klappt.
Guten Abend nach Hamburg.
Guten Abend.
Thomas, vielleicht die erste Frage an dich und vielleicht können wir ein paar der Bilder noch mal sehen. Ich fand das heute sehr bewegend, noch einmal in Erinnerung zu rufen, was dieser 7. Oktober tatsächlich war, weil durch die Bilder, die in den vergangenen zwei Jahren unter anderem in Gaza entstanden ist, hat man ein bisschen aus der Erinnerung, aus dem Gedächtnis verloren, was damals an diesem 7. Oktober wirklich passiert ist. Und ich glaube, es ist wichtig, sich das heute noch einmal in dieser Deutlichkeit in Erinnerung zu rufen, weil er dieses Land, Thomas, so beschreibst du das, diese Gesellschaft verändert hat. Wie wird der Tag heute in Israel begangen? Wie würdest du die Atmosphäre beschreiben?
Also das ist eine eigenartige Mischung. Auf der einen Seite bringt der Jahrestag natürlich ganz viele von diesen traumatischen Erinnerungen wieder hoch. Einige der Leute, mit denen wir heute gesprochen haben, sagen, sie seien heute just um 6.30 Uhr aufgewacht. Also in dem Moment, als vor zwei Jahren der Hamas-Angriff losging. Und sie sind, haben sich zurückversetzt gefühlt in die Momente damals. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Friedensprozess oder Verhandlungen über diesen Trumpschen Friedensplan, der mit vielen Hoffnungen hier verbunden ist, bei aller Skepsis, die Sie hier gelernt haben.
Welche Hoffnungen sind damit verbunden? Ich las unter anderem, ich glaube, du hast das irgendwo erzählt, Thomas, dass es wirklich nennenswerte Teile der israelischen Gesellschaft gab, die hofften, dass heute, am 7. Oktober, diese Geiseln endlich nach Hause zurückkehren würden.
Das war natürlich die große Hoffnung für viele, an diesem symbolischen Tag quasi auch dann eine Form von Heilung zu erfahren. Es wurde die Hoffnung auch bestätigt von israelischen Offiziellen, die gesagt haben, wir sind eigentlich relativ nah dran an einem Geiseldeal. Die Hoffnung ist nach wie vor, dass es mindestens um den Jahrestag vielleicht klappen sollte. Im Moment hören wir, dass in Ägypten verhandelt wird mit der Hamas, dass es eine wirkliche Waffenpause gibt. Israel hat ja mindestens die Luftangriffe weiter fortgesetzt. Diese Waffenpause ist aus Sicht der Hamas nötig, damit sie wirklich die Geiseln auch alle finden und dann auch übergeben können. Und dann ist die zweite Frage natürlich, wer genau an palästinensischen Gefangenen soll im Gegenzug freikommen. Da gibt es ein paar Namen, die strittig sind, die von hoher Symbolgehalt für die Hamas sind. Das ist im Moment der Punkt, um den es in Ägypten gerade geht.
Das Politische ist sozusagen das eine, Thomas. Ich habe eben gerade darauf hingewiesen, ich glaube, am 1. Oktober schon hast du diese Reportage gezeigt, in der Mediathek, glaube ich, auch abrufbar. Und ich empfehle die wirklich sehr, weil darin unter anderem dieser Mann vorkommt, Keith Siegel, den wir gerade gesehen haben. Bevor wir das noch einmal sehen und noch ein bisschen ausführlicher auch sehen, die Frage an dich, wie würdest du die Atmosphäre heute in Israel beschreiben? Ist da Wut? Ist da Verzweiflung? Ist da Ermattung? Ist da Müdigkeit? Sind die Leute mürbe? Was hat das mit dieser israelischen Gesellschaft gemacht?
Also ich nehme die israelische Gesellschaft im Moment als sehr erschöpft wahr. Von diesen 2 Jahren Krieg, von den Kosten, die es auch für die israelische Gesellschaft gab. Und man merkt es gut an Keith Siegel. Das war wirklich für mich nach vielen Jahren als Journalist eines der bewegendsten Interviews und Begegnungen, die ich hatte. Dieser Mann war 480 Tage in Haft oder in Haft der Hamas, wurde, wir haben es gerade gesehen, gefoltert, er wurde ausgehungert und dann ist er frei, aber er sagt, er sei nicht wirklich frei, er ist in Gedanken immer noch in Gaza und für ihn war es das Schwerste, dass er frei kam, aber die, mit denen er mitgefangen war, eben noch immer dort sind. Und wir sind da über diesen Platz der Geiseln gegangen, wo am Samstagabend sich Zehntausende immer versammeln, um ihre Freilassung zu fordern. Und es war irgendwie berührend für mich zu sehen, dass dieser Mann sich selbst dort, wo er angelächelt und umarmt wird von Israelis, irgendwie nicht sicher fühlt. Das hätte er sozusagen diese Alltagssicherheit, die wir alle haben, in den Tunnels der Hamas irgendwie verloren.
Wir sehen gerade ein Foto sozusagen bei der Übergabe, bei der Rückkehr nach Hause, nach Israel. Ich meine, wenn man dieses Gesicht mal für einen Moment stehen lässt und das mal versucht zu verstehen, was mutmaßlich im Kopf dieses Mannes passiert. Du hast das gerade gesagt, Thomas, ein Teil von Keith Siegel, so beschreibst du das, ist in Gaza zurückgeblieben. Was hat er wirklich erlebt? Wie muss man sich das vorstellen? Wir wissen so wenig über das Schicksal der Geiseln. Sind die ganze Zeit in diesen Tunneln? Sind die teilweise in irgendwelchen Häusern, in irgendwelchen Ruinen untergebracht? Wie werden die versorgt? Wie ist der Zustand?
Also wir wissen im Moment immer mehr, weil ja mindestens in diesem dieser Waffenpause im Februar dann auch Keith Siegel freigekommen ist in einem wirklich schrecklichen Zustand. Israel war schockiert darüber. Er hat berichtet, dass sie zunächst in den Gazastreifen gebracht wurden, in Häusern untergebracht wurden, zum Teil tatsächlich auch in unmittelbarer Nähe mit hohen Hamas-Kadern. Als dann der Angriff der Israelis auf Gaza begann, da wurden sie in die Tunnel gebracht und haben diese über Wochen eigentlich nicht verlassen können. Von Alan Ochel, einem jungen, sehr talentierten Pianisten, deutscher Staatsbürger auch, wissen wir, dass er über Wochen angekettet dort ist, in einem Tunnel. Man muss sich das vorstellen, 1 Meter breit, maximal 1,80 Meter hoch. Da sind die festgehalten. Es fehlt an Licht, es fehlt an Nahrung. Es fehlt natürlich auch an Bewegung und es fehlt bei vielen auch an medizinischer Versorgung. Keith Siegel wurde jetzt nicht schwer verletzt, aber Alon Ocher zum Beispiel war ein Teilnehmer des Nova Festivals. Er hat sich vor den Hamas-Raketen einen Bunker gerettet. Die Hamas hat Handgranaten in diesen Bunker geworfen, hat reingeschossen. Er wurde von Granatsplittern schwer im Auge verletzt und hat bis heute keine Behandlung dafür bekommen. Also es sind fürchterliche Verhältnisse, in denen nach wie vor vermutlich 20 noch lebende Geiseln in Gaza festgehalten werden.
Das ist auch der junge Mann, wenn ich das richtig im Kopf habe, der mittlerweile, so heißt es, auf beiden Augen erblindet sein soll, weil durch Infektionen und so weiter das Augenlicht endgültig zerstört wurde. Und dennoch, Thomas, und das ist der beeindruckende Teil, der zweite beeindruckende Teil deiner Reportage, sagt dieser Keith Siegel, und das hören wir uns jetzt einmal kurz an, wir sollten trotz alledem auf Verhandlungen setzen. Wir sollten das versuchen, anders zu lösen. Wir hören mal kurz rein.
Nur sehr wenige Geiseln wurden durch militärische Maßnahmen gerettet. Militärische Maßnahmen gefährden die Geiseln und einige wurden durch sie getötet. Je länger dies andauert, desto länger befinden sich die Geiseln in einer lebensbedrohlichen Situation. Wir könnten sie verlieren. Ich versuche, menschliche Verluste zu verhindern.
Was meint er damit, Thomas?
Er meint damit, dass die große Sorge der Menschen, seine Sorge, aber das spiegelt wirklich ein breites Empfinden in der israelischen Gesellschaft wider, dass die Fortsetzung des Krieges, das Vorrücken insbesondere der israelischen Armee in Gaza-Stadt, das Leben der Geiseln gefährdet. Es sind, glaube ich, nur drei Geiseln wirklich durch militärische Aktionen erfolgreich befreit worden. Alle anderen sind durch diplomatische Bemühungen befreit worden. Und es ist eine große Mehrheit in der israelischen Gesellschaft, die sagt, dieser Krieg muss zu Ende gehen. Wir müssen eine Verhandlungslösung finden. Nur so bekommen wir unsere Geiseln zurück. Das heißt, das, was wir auf der einen Seite sehen, eine Regierung Netanyahu, die angetrieben wird, auch von den Rechtsextremen in der Koalition, diesen Krieg immer weiter fortzuführen. Die ist im Grunde in der Minderheit, jedenfalls, wenn man die Gesamtheit der israelischen Gesellschaft ansieht, die vehement fordert, dass dieser Krieg ein Ende findet, dass man eine diplomatische Lösung findet. Und deswegen, weil du vorher gefragt hast, wie ist die Stimmung in Israel im Moment? Es ist diese Hoffnung darauf, dass diese Verhandlungen in Ägypten wirklich ein Erfolg werden. Es gab so viele Enttäuschungen, so viele Waffenstillstandsverhandlungen, die gescheitert sind, obwohl es schon schien, als sei es ausverhandelt. Aber das ist wirklich der größte Hoffnungsschimmer seit Monaten, dass es doch klappen könnte, weil eben der Druck auf Hamas so groß ist und weil umgekehrt der Druck von Donald Trump auf Benjamin Netanyahu so groß ist.
Bevor wir gleich zu Elmar nach Washington gehen, würde ich gerne Sabine Adler fragen, ist es das, was Sie meinten, auch mit diesem Vorwort? Mich hat das wahnsinnig berührt, diese Idee, Sie sprechen als Deutsche mit einer Holocaust-Überlebenden. Und die sagt Ihnen, pass auf dich werde ich niemals zornig sein, auf dich werde ich niemals wütend sein und ich werde dich niemals für irgendetwas verantwortlich machen, weil du ganz persönlich bist es nicht. Wir können nicht kollektiv sozusagen sagen, das wart ihr alle gemeinsam. Und sie sagen, das ist sozusagen der Gedanke, ein zentraler Gedanke, der mir dort in der Region verloren gegangen zu sein scheint.
Ja, so scheint es, weil ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass nach solchen Schilderungen und nach solchen Erlebnissen, die ja die gesamte israelische Gesellschaft wirklich sehr, sehr beschäftigen, es unglaublich schwierig ist, das Leid auf der anderen Seite zu sehen. Und das ist etwas, was ich in allen Gesprächen festgestellt habe mit dieser Großfamilie, die ich beschreibe in dem Buch, aber auch mit Bezugspersonen, also auch Friedensaktivisten und Menschen, die sich in gesellschaftlichen Organisationen engagieren, dass dieses Israel mal eine neue Idee bekommt, eine neue Idee für einen inneren Zusammenhalt, weil das auch verloren gegangen ist. Und das ist auch ein wahnsinnig destabilisierender Faktor, weil diese jüdische israelische Gesellschaft so sehr zerstritten ist, sind viele doch mittlerweile wach geworden, haben gesagt, wir gefährden unseren Zusammenhalt und damit unsere eigene Sicherheit. Wir machen uns angreifbar. Und die Holocaust-Überlebende, die hat dieses Gespräch und diese Entwicklung nicht mehr mitbekommen. Sie hat sich nach dem 7. Oktober quasi verabschiedet und ist auch dann wenig später
ja, verstorben. Ne? Mhm. Elmar, da steht dieser Friedensplan im Raum. Trump spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Kannst du vielleicht mal zunächst skizzieren, was die Idee ist? Auch darüber gibt es unterschiedliche Versionen, was der Stand der Dinge ist. Und danach würde ich dich gerne fragen wollen, wie Trump das eigentlich gemacht hat. Das ist das, was mich am allermeisten interessiert.
Also der Plan sieht eigentlich vor, dass er erstmal so vage ist, dass man ihm im Grundsatz zustimmen kann. Und das ist ja in den letzten Tagen erfüllt. Aber er ist so konkret, dass man gewissermaßen auch den Druck verspürt und gezwungen ist, sich an den Tisch zu setzen und die Arbeit zu machen. Also zu schauen, wie man diese Einzelpunkte mit Leben erfüllt. Er kann an unendlich vielen Dingen noch scheitern. Mhm. Aber er sieht ja im Kern vor, dass es erstmal einen Waffenstillstand gibt, einen Austausch der Geiseln, dass es einen freien Abzug für die Hamas gibt, wenn sie sich komplett entwaffnet. Mhm. Es sieht auch vor, dass es eine Amnestie gibt für alle Palästinenser, die bereit sind auf eine Koexistenz, friedliche Koexistenz zwischen Israel und dem palästinensischen Volk zu setzen. Und es sieht eben vor eine Übergangsregierung, die dann Vertrauen aufbauen muss auf allen Seiten, an der die Hamas nicht beteiligt ist, die mit internationaler Hilfe auch Sicherheitskräften aus anderen Ländern halt versucht, die Lage zu destabilisieren. Dann käme der Wiederaufbau und am Ende, und das ist wichtig, im Punkt 19 steht in diesem Plan eben explizit auch drin, dass dann geschaut werden kann auf die Perspektive für einen palästinensischen Staat. Mhm. Da wird zugegeben, dass das an Bedingungen geknüpft ist und dass das schwierig ist und alles. Aber es steht zumindest drin und das war, glaube ich, ein entscheidender Faktor, dass die arabischen Länder, die Anführer der arabischen Länder zustimmen konnten zu diesem Plan. So, und jetzt kommt eben das Problem, Donald Trump hat im Grunde genommen beide Seiten die Hamas über Umwege und durch seine Drohungen, aber auch Benjamin Netanyahu durch das direkte Gespräch dazu so unter Druck gesetzt, dass sie bereit waren, jetzt eben an diesem Tisch nicht direkt, aber indirekt miteinander zu verhandeln, sodass es auch schwer ist, sich da rauszuwinden. Und vielleicht eine kleine Begebenheit vom Samstag, das berichtet Axios. Donald Trump hatte ja am Freitag einfach die Annahme der Hamas von diesen 20 Punkten erklärt. Er hat gesagt, also die haben Ja gesagt, was so nicht stimmt, weil die Hamas hat ja weder einer Entwaffnung zugestimmt, noch anderen Punkten zugestimmt, die da drin stehen. Aber er hat das öffentlich deklariert und damit einen Druck auf Netanyahu erzeugt. Und es gab offenbar dann ein Gespräch zwischen Netanyahu und Trump. Axios berichtet darüber, in dem Netanyahu sich beklagt hat. Das sagt doch gar nichts. Das ist kein Ja. Das ist viel zu vage. Und Donald Trump hat dann gesagt, er soll das mal gefälligst akzeptieren. Er soll nicht immer, er hat ein Schimpfwort benutzt, so negativ sein, sondern das sei jetzt die Grundlage, aus der man was machen kann. Mhm. Und darum geht es jetzt bei diesen Verhandlungen.
Ich habe immer eine faszinierende Recherche, ich glaube, der New York Times gelesen, dass es Katar war, der Angriff auf Doha durch die Israelis, der sozusagen Trump dazu gebracht hat, zu sagen, jetzt ist genug?
Ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle. Katar ist für die Amerikaner extrem wichtig, gerade auch für Donald Trump. Nicht nur, weil da die größte Militärbasis der USA in dieser gesamten Region sind, Al-Udeid, sondern eben auch, weil er ganz enge Verbindungen pflegt mit dem Emir von Katar, weil es da um gute Geschäfte auch geht. Hatte in der gesamten Region. Und dann so einen Bündnispartner anzugreifen, ohne die USA vorher zu fragen, genauso scheint es gewesen zu sein, das hat er sehr persönlich genommen. Und deswegen ist auch ein Stück weit dieser Druck auf Netanyahu erklärlich.
Mhm. Genau, also vielleicht zwei Punkte.
Die völkerrechtliche Einschätzung.
Also einmal ist ganz erstaunlich, dass Trump ja eine Executive Order erlassen hat am 29. September, in der er erklärt, dass beim Angriff auf Katar, dass wir einen Angriff auf die USA gewählt werden. Er hat also Katar eine präzedenzlose Versicherung der Unterstützung der USA gegeben. Und man muss wissen, Executive Orders sind vom Präsidenten erlassen. Die kann jeder Präsident wieder aufheben. Das geht ja nicht durch den Kongress. Aber die Message, die performative Message ist, wir schützen euch. Und das ist natürlich auch ein Rebug, eine Art Kritik an Netanyahu, dass er Katar angegriffen hat. Und vielleicht noch ein Punkt zu Herrn Thewissen. Es geht natürlich nicht um die Amnestie für Palästinenser, wie er das gesagt hat, sondern für ehemalige Hamas-Kämpfer. Die Palästinenser an sich müssen ja für nichts amnestiert werden, sondern nur Menschen, die Verbrechen begangen haben. Ansonsten, wenn ich noch darf, ein Punkt allgemein. Ich habe jetzt natürlich vor der Sendung auch mit meinen ganzen israelischen Kollegen gesprochen. Sie wissen ja, ich bin da in einem Netzwerk von Völkerrechtlern, die ich auch immer hier in Deutschland, deren Position ich gerne bekannt mache, wie die das einschätzen. Und natürlich ist das ein sehr positiver Schritt, dieser, ich würde es nicht als Friedensplan bezeichnen, das ist eher so ein Versuch, einen Waffenstillstand zu erreichen und natürlich die Geiseln zu befreien. Aber es sind natürlich extrem viele Probleme. Ich möchte nur mal eins erwähnen, und das ist die Frage natürlich erstmal, wie kann man das überhaupt sicherstellen, eine Demilitarisierung? Wie kann man eigentlich die Hamas entwaffnen? Und die zweite Frage jetzt aus Sicht der Palästinenser ist natürlich, wie kann ein Rückzug Israels stattfinden? Wir haben ja jetzt schon einen Dreizonen. Es gibt da eine schöne Karte, ich weiß nicht, ob Sie die noch zeigen, Herr Lanz. Es gibt ja einen dreistufigen Rückzugsplan. Mhm. Und dann gibt es eine Pufferzone. Und das ist ja genau schon mal der Streitpunkt der Interpretation. Da ist auch der sogenannte Plan sehr ungenau. Also aus israelischer Sicht, jetzt Regierungssicht, wird es keinen Gesamtrückzug von Gaza geben. Mhm. Und man kann natürlich, dann kommt man immer in so eine Huhn-Ei-Situation, wo Netanyahu kann sagen, ihr seid ja nicht entwaffnet, also müssen wir noch hier bleiben.
Genau.
Und die Hamas sagt, ihr zieht euch nicht wirklich zurück, also erfüllt euren Teil nicht. Also das kann, wie das weitergeht, natürlich, jetzt wäre die große Hoffnung, dass die Geiseln freigelassen werden. Das wäre der erste Schritt. Und das ist, glaube ich, auch Konsens, auch in Israel, bei allen. Mhm. Und dann muss man weiter sehen. Aber
bevor wir gleich zu Herrn Kiesewetter kommen, noch eine andere Frage. Ich höre sagen von Menschen, die da sehr nah dran sind, Thomas, die sagen, allein die Fristensetzung von jemandem wie Trump setzt die Hamas enorm unter Druck, weil man wirklich rein logistisch, so brutal muss man das mal sagen, im Grunde gar keiner weiß, wo ein großer Teil dieser toten Geiseln, wo die eigentlich überhaupt sind. Von 47 sollen ungefähr noch 25 am Leben sein, aber wo die toten Geiseln sind, weiß offenbar keiner so genau. Ist das zutreffend?
Ja, das ist zutreffend und das, die schlimme Nachricht ist, dass es vermutlich sogar noch weniger lebende Geiseln sind. Man geht aktuell von etwa 20 aus. Ja. Also die Hamas hat es auch nochmal deutlich gemacht, dass sie mehr Zeit braucht, um sowohl die Lebenden wie auch die Toten zu finden. Das war schon bei der Waffenpause im Februar so, dass es länger gedauert hat, bis sie wirklich die Geiseln dann übergeben konnte. Was lernt man daraus? Es zeigt einfach, unter welchem enormen Druck die Hamas eigentlich ist und wie weitgehend eigentlich ihre Fähigkeiten in diesen zwei Jahren Krieg zerstört wurde. Für mich war das Überraschendste, als ich im November vor einem Jahr hierher kam, dass quasi in einem der ersten Hintergrundgespräche, die ich mit der israelischen Armee geführt habe, die gesagt haben, wir haben unsere militärischen Ziele in Gaza längst erreicht. Und insofern war es für mich dann immer noch schwierig zu sehen, dass es immer neue Offensiven gab, immer neue militärische Ziele ausgegeben wurden, weniger vom Militär als vielmehr von der politischen Führung. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum die Hamas sich schwer tut, mindestens die toten Geiseln alle zu finden. Da kommen wir zurück zu was Keith Siegel, die Geisel, die ich auf dem Platz der Geiseln in Tel Aviv getroffen habe, gesagt hat. Die militärischen Aktionen, die militärische Vorrücken, das gefährdet das Leben der Geiseln und es gefährdet im Moment natürlich auch die von allen ersehnte Freilassung der Geiseln.
Mhm. Herr Kiesewetter, wie sollte Politik darauf reagieren? Wenn die Militärs sagen, wir sind sozusagen mit den militärischen Möglichkeiten am Ende, dann bedeutet das ja übersetzt, jetzt ist die Politik am Zug, ist die Politik an der Reihe. Offensichtlich sehen das viele in Israel so, dass man damit zu lange gewartet hat. Sie bestätigen das. Was muss Politik jetzt leisten an dem Punkt? Was kann Politik leisten?
Wir sehen das an dem 20-Punkte-Plan. Das vorrangige Ziel war ja ein sehr umstrittenes, nämlich sowohl die Geiseln zu befreien, als auch die Hamas zu zerstören. Und ich war seit dem 7. Oktober zweimal in Israel und ich habe sehr deutlich gemerkt, dass viele gehofft haben, dass der Schwerpunkt auf der Befreiung der Geiseln liegt. Aber wenn man jetzt mal zurückblicken, was alles passiert ist. Syrien hat eine neue Führung. Nicht ganz stabil. Libanon, die libanesische Führung, ist froh, dass die Hisbollah nicht mehr handlungsfähig ist und will die Hisbollah loswerden. Der Iran ist einige Jahre von der Nuklearfähigkeit weg. Das mag man auf die Habenseite schreiben. Aber wir haben eine israelische Gesellschaft, die hoch gespalten ist, aber geeint. Die Geiseln müssen befreit werden. Und die Hamas muss so vernichtet werden, zerstört werden, dass ein palästinensisches Gebilde, das man irgendwann Staat nennen kann, entsteht, das dann auch Israel anerkennt, aber auch Israel das anerkennt. Und diese letzten zwei Jahre haben, glaube ich, in Israel zu ungeheuren Traumatisierungen geführt. Und die Politik ist vielfach nicht dem militärischen Rat gefolgt. Der militärische Rat war oft, es reicht jetzt, jetzt haben wir die Hamas so weit, dass man weiter verhandeln kann. Ägypten hat da große Verdienste. Und wenn ich das noch zufügen darf, Katar ist ja ausdrücklich erwähnt, dass Israel Katar nicht mehr angreifen darf in dem 20-Punkte-Plan. Ausdrücklich. Und ich glaube, das besondere Verdienst dieses Abkommens, wo ja auch Blair mitgewirkt hat, ist, dass die Türkei und Katar, beides Hamas-Unterstützer, die Hamas aufgegeben haben. Das ist ein Riesenfortschritt. Aber das liegt nicht an der israelischen Führung, sondern an der Übernahme der Verantwortung aus der Region, geleitet durch Trump.
Frau Adler, Sie sagen, es gibt auch in Israel nennenswerte Stimmen, die sagen, wir sind auch als Gesellschaft, als Staat, als Demokratie gefährdet. Und zwar, weil wir in eine Richtung gehen, die wir irgendwann möglicherweise nicht mehr verkraften können.
Und das ist eine Diskussion, die ist jetzt wirklich in vollem Gang, das muss man sagen. Denn die Rechtsextremen, die bewiesen haben, dass sie sich eigentlich auch vom jüdischen Glauben entfernen, weil diese inhumane Vorgehensweise und der Umgang mit der Zivilbevölkerung in Gaza nicht mehr hingenommen werden kann. Das hat nichts mehr, so warnen Religionswissenschaftler, mit dem jüdischen Glauben zu tun. Das hat auch nichts mit dem Selbstverständnis Israels als ein Land zu tun, das bei seiner Gründung gesagt hat, wir wollen zeigen, dass es eine bessere Gesellschaft gibt, die wir bauen. Und es gibt Religionswissenschaftler, die ganz stark warnen und sagen, wenn das weitergeht mit diesen Extremisten, die sich mit Populisten verbünden, also die Politik, Netanyahu, Populist, mit diesen religiösen Extremisten, dann kommen wir dazu, dass wir das Judentum in der ganzen Welt gefährden. Denn wir müssen sehen, wir haben ungefähr etwas über 7 Millionen jüdische Menschen in Israel und ungefähr noch mal die gleiche Anzahl in den Vereinigten Staaten und dann in anderen Ländern. Aber die sind ja alle längst in Mitleidenschaft gezogen aufgrund dieser Vorgehensweise in diesem Krieg. Und vielleicht noch ein Wort zur Hamas, was es ja auch so schwierig wird, macht jetzt in den Verhandlungen. Mit wem verhandelt man eigentlich von der Hamas? Wer spricht für die Hamas? Wer ist denn noch übrig von der Hamas in Gaza selber? Also das rauszufinden, es gibt ja keine Figur, die sich da geoutet hat. Ich spreche jetzt für die Hamas. Sinwar ist tot, andere Anführer sind tot. Und das ist, finde ich, auch noch mal eine zusätzliche Hürde, die da genommen werden muss.
In Doha getroffen werden sollte,
der
verhandelt jetzt den Sharm el-Sheikh.
Aber er ist eben außen. Er ist nicht in Gaza und reagiert nicht
also
in Gaza.
Also Glaubwürdigkeit ist das
ganz,
Thema.
Ganz genau. Und auch wer führt das Kommando
der Hamas? Da sehen wir ihn im Bild übrigens.
Also wirklich schwierig.
Ja. Er selber entkam diesen Raketen. Sein Sohn ist, glaube ich, tödlich verletzt worden dabei. Das ist einfach nur mal fürs Protokoll. Es gibt sozusagen auf allen Seiten so unfassbar viel Blutvergießen, wenn man sich diesen Konflikt anschaut. Und ich muss noch einmal zurückkommen auf die Reportage von Thomas Reichert. Thomas, es gibt in deinem Film eine Stelle von Olmert, Regierungschef, glaube ich, 2006, 2009 in Israel. Da spricht ein sehr knorriger, älterer Mann und er sagt Folgendes. Wir hören mal kurz rein. Ehud Olmert, bitteschön.
Wir sind uns alle einig, dass die Hamas beseitigt werden muss, wenn das möglich ist. Aber in welchem Umfang?
Kann sie beseitigt werden?
Ich denke, dass sie bereits beseitigt ist. Was wir jetzt haben, ist nicht die Hamas. Es gibt Gruppen junger Menschen, die weiterkämpfen, weil sie Teil dieser Haltung gegen Israel sind. Sie stellen aber keine unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit des Staates Israel dar, die die Kosten für die Fortsetzung der Militäroperation rechtfertigen könnte. Sie wollen Gaza, weil sie Gaza von allen Menschen, die dort leben, säubern wollen, damit es von Israelis neu besiedelt werden kann. Und dann wird dasselbe im Westjordanland geschehen, wo sie alle dort lebenden Palästinenser loswerden wollen, weil sie dort auch neu besiedeln und die israelische Präsenz ausweiten und all diese Gebiete in den Staat Israel integrieren wollen, weil es uns von Gott versprochen wurde.
Hat er recht, Thomas? Ist das der Plan?
Also er bezieht sich da natürlich auf die rechtsextreme Netanjahus Koalition. Und wenn man die beim Wort nimmt, und man muss sie beim Wort nehmen, dann ist es mindestens deren Plan. Und wenn man Netanjahu zuhört, der ja auch sagt, wir werden mit der israelischen Armee weiter tief in Gaza stationiert sein, dann muss man den Eindruck haben, dass das auch sein Plan ist. Nochmal, und wenn man auch noch den Blick weitet auf das Westjordanland, wo sozusagen ein Krieg im Schatten des Gaza-Krieges stattfindet, mit vehementen Angriffen von aggressiven Siedlern auf die Palästinenser dort, mit weiteren Landnahmen, mit neu ausgewiesenen Siedlungsgebieten durch einen rechtsextremen Minister wie Smotrich, dann muss man in der Tat diesen Eindruck haben. Und es gab jetzt gerade eben erst die Order von Israels Armee, die Evakuierung von Gaza Stadt, einer Stadt, in dem zu Beginn der Gaza-Offensive rund 1 Million Menschen gelebt haben. Hunderttausende sind da geflüchtet Richtung Süden in überfüllte Flüchtlingslager.
Können wir das einmal zeigen, mal die Bilder zustellen.
Israels Armee hat die...
Du kannst weitersprechen, Thomas. Ja, wir wollen das einmal nur verstehen, worüber du gerade redest, weil das tatsächlich apokalyptische Bilder sind, die uns immer wieder aus Gaza erreichen. Und vielleicht kannst du danach auch mal versuchen zu erklären, Thomas, wie ihr dort eigentlich arbeitet. Es ist eine gute Gelegenheit, auch heute an diesem 7. Oktober auch mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, mal zu erklären, wie kommt ihr an eure Berichte, wie funktioniert das? Wie könnt ihr euch trotz allem, trotz aller eingeschränkten Möglichkeiten, irgendwie ein einigermaßen objektives Bild verschaffen? Bitte.
Also die Bilder, die man gerade sieht, das sind Luftaufnahmen aus Gaza. Vorher war ein Bild von vor dem 7. Oktober, so wie das hier. Es sind quasi 80-90% der Gebäude sind zerstört. Die Menschen, die aus Gaza-Stadt Richtung Süden geflüchtet haben, das war der Punkt, den ich gerade noch machen wollte, die können nicht mehr zurückkommen. Werden, wenn sie irgendwo sind, dann in Flüchtlingslagern sein. Hier sieht man, das ist, glaube ich, tatsächlich Gaza-Stadt, wie es vor dem 7. Oktober aussah. Und das sind aktuelle Bilder.
Genau.
Das ist eine Trümmerwüste, in der die Menschen dort leben. Die gesundheitliche Versorgung ist zerstört und natürlich auch weitere Lebensgrundlagen. Du hast gefragt, wie arbeiten wir? Wir können nicht selbst nach Gaza kommen, weil Israels Armee uns nicht nach Gaza lässt. Das ist eine singuläre Sache. Gab es meines Wissens in allen Konflikten der letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte nicht. Wir sind also außen vor und sind angewiesen auf die Zusammenarbeit mit palästinensischen Kollegen in Gaza, mit denen das ZDF seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeitet. Lange, lange vor dem 7. Oktober. Das heißt, wir haben da eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir telefonieren miteinander, wir reden über mögliche Drehs. Wir drücken die Daumen oder sind tief besorgt, wenn wir am Morgen eine Nachricht hören, dass in ihrer Nähe wieder Bombardierungen waren, und versuchen dann schnell Kontakt aufzunehmen, ob es sie getroffen hat. Das sind wirklich die wahren Helden unserer Berichterstattung, muss man wirklich sagen, weil sie unglaubliche Risiken eingehen und natürlich selbst auch unter den Belastungen, die Menschen in Gaza alle haben, also wenig Essen, keine gute oder überhaupt keine Gesundheitsversorgung mehr. Die ständige Gefahr, dass sie bombardiert werden, die Sorge um der Familie oder umgekehrt die Sorge der Familie, wenn diese Kollegen dann rausfahren, Wahnsinn. Insbesondere auch zu Krankenhäusern, um von dort zu berichten. Aber es ist entscheidend dafür, dass wir überhaupt darüber berichten können. Und umso beunruhigender ist für uns alle, dass es so viele tote Journalisten gab, so viele von Israels Armee getötete Journalisten. Der berühmteste Fall war jetzt vor einigen Wochen ein Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis. Das hat uns persönlich besonders getroffen, weil unsere Kollegen lange von dort gearbeitet haben. Da sind nach einem Panzerbeschuss die Journalisten hingekommen, um von dort zu berichten. Und dann gab es einen zweiten Beschuss durch den Panzer. Rund 20 Leute sind ums Leben gekommen, darunter 5 Journalisten, die für Agenturen arbeiten, deren Material wir auch benutzen. Das heißt, ich empfinde diesen Angriff natürlich auch als Angriff auf unsere Möglichkeiten, frei und unabhängig aus Gaza zu berichten. Das ist also die Situation. Eine unglaublich schwierige Arbeit, wirklich akkurat darüber zu berichten, was im Moment dort tatsächlich passiert.
Elmar, nach allem, was wir hören, wird weiter gebombt. Gibt auch aktuelle Bilder von diesen Bombardements. Wie kommt das im Weißen Haus an? Wie kommt das bei der Administration an? Was ist die Reaktion auf diese Bilder?
Also öffentlich gibt es da keine Reaktion, aber jetzt sind Steve Witkoff und Jared Kushner heute offenbar erst zu den Verhandlungen dazugestoßen in Sharm el-Sheikh, so dass man den Eindruck hat, die sollen wahrscheinlich auch nochmal richtig Druck machen und klar machen. Das war ja Vorbedingung auch von Donald Trump, dass diese Angriffe eingestellt werden. Und vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt zu dem, was Frau Adler vorhin gesagt hat. Hier in den USA entfalten diese Bilder natürlich auch Wirkung und auch die Taten in diesem Fall der israelischen Regierung. Es gibt seit gestern eine neue Umfragestudie vom Pew Research Center. Die Washington Post hat sie veröffentlicht unter Juden in den Vereinigten Staaten. Und was nicht überrascht ist, und das ist sehr verständlich, dass 98% sagen, dass die Hamas natürlich Schuld hat und dass die Hamas Kriegsverbrechen und Terror begeht. Das wundert einen natürlich nicht nach diesem brutalen Terrorangriff vor 2 Jahren. Aber die Umfrage sagt auch, dass 61% der amerikanischen Juden der Meinung sind, dass Israel, die israelische Regierung, Kriegsverbrechen begeht. Und 39% der befragten amerikanischen Juden sagen, dass Israel sogar Völkermord begeht. Und das sind bemerkenswerte Zahlen, weil es zeigt, dass die Zustimmung für die israelische Regierung, nicht für das Land Israel, nicht für die israelische Bevölkerung, aber für die israelische Regierung hier in den USA bröckelt. Und das sind nennenswerte Faktoren, die sicherlich auch eine Rolle spielen bei dem Druck, den Donald Trump in diesem Fall auch auf Benjamin Netanyahu ausübt.
Herr Kiesewetter, wenn Sie diese Zahlen hören, ich weiß, dass Sie jemand sind, der immer gesagt hat, und das habe ich Ihnen hoch angerechnet, sagen, über Israel, über den Staat diskutieren wir nicht als Deutsche, selbstverständlich nicht, aber über Benjamin Netanyahu können wir jederzeit reden. Das haben Sie auch gemacht und haben das auch kritisiert, haben auch sehr früh immer kritisiert, was im Westjordanland beispielsweise stattfindet. Wenn Sie diese Zahlen hören, was bedeutet das in der Konsequenz für deutsche Politik?
Zunächst einmal bedeutet es etwas für israelische Politik. Und für deutsche Politik bedeutet es nicht, Israel aufzugeben, sondern erst recht klarzumachen, dass die israelische Gesellschaft breiter und vielfältiger ist als diese Regierung. Und die israelische Bevölkerung muss sich auch die Frage gefallen lassen, wie sie in den Jahren, wo eben Netanyahu sich immer weiter radikalisiert hat, weil niemand mehr mit ihm regieren wollte, warum die Wahlbeteiligung so gering war. Nicht umsonst gehen Hunderttausende in Israel auf die Straße und demonstrieren gegen die Regierung. Ich war selbst Zeuge einer ganz normalen Veranstaltung, wo es um israelische Sicherheitspolitik ging, die gesprengt wurde von Angehörigen der Geiseln. Ich war auch Zeuge, wie der Chef der Inlandspolizei auf offener Bühne gegen Netanyahu gewettert hat. Das war vor 1,5 Jahren. Der ist jetzt nicht mehr in diesem Amt. Also ich will auch deutlich machen, es gibt Zivilcourage in der israelischen Bevölkerung.
Wir reden über Ami Ajalon, ne?
Ja, wir sprechen auch darüber, dass es Zivilcourage in dieser Gesellschaft gibt. Die ist traumatisiert und wir sollten nie vergessen, dass die Art und Weise, wie die Hamas vorgegangen ist, auch durch Sprengfallen, ich weiß, dass das im Völkerrecht anders gesehen wird, aber dass Sprengfallen in Gebäuden eingerichtet werden, wo die Menschen Essen bekommen, in Krankenhäusern, dass solche Gebäude unterhöhlt und missbraucht werden, die Hamas bewusst diese Gebäude zu legitimen militärischen Zielen gemacht hat und in Israel keine Bremse bestand, solche Häuser trotzdem zu beschießen. Gleichwohl es völkerrechtlich richtig war, waren die Wirkungen fatal. Und Israel ist dadurch weltweit ziemlich isoliert. Aber die deutsche Politik ist nicht in dieses Horn zu stoßen, sondern mitzuhelfen, nicht umsonst ist der Außenminister gerade da, mitzuhelfen, dass Druck auf die israelische Regierung ausgeübt wird, dass wir aber auf der Seite Israels stehen und begreifen, was für eine Traumatisierung auch in der israelischen Bevölkerung stattfindet und dass das Ziel sein muss, ein existenzfähiges Israel und ein existenzfähiger palästinensischer Staat geschaffen werden. Das bedeutet aber, dass die Hamas ihre Vernichtungsabsicht aufgeben muss und nicht mehr existieren darf.
Darüber, wie man sozusagen nicht nur eine Terrororganisation, sondern im Zweifel ja eine Ideologie vernichtet. Wie man das macht und wie schwierig das ist, sollten wir gleich mal einen Gedanken verlieren. Ich würde aber gerne, Herr Ambos, mit Ihnen noch mal über Ami Ajalon sprechen, der Ex-Shin Bet-Chef im Landesgeheimdienst. Langes Zitat, nur ein paar Sätze. das, was wir da tun, ist gefährlich für die Zukunft Israels. Im Moment gefährdet er das Leben der noch wenigen lebenden Entführten, der Geiseln. Darüber hinaus aber gefährdet er unsere Fähigkeit, als jüdischer, demokratischer Staat weiter zu existieren. Wir haben das gesagt, weil wir längst zum Schluss gekommen sind, dass Israel alle militärischen Ziele, alles, was mit militärischer Gewalt erreicht werden konnte, erreicht hat. Er redet dann darüber, was das aus historischer Perspektive für einen Sieg ist, sagt, das ist ein brillanter Sieg. Er wird als brillanter Sieg in die Militärgeschichte eingehen. Blick Iran, Blick auf den Libanon, Blick auf Syrien und so weiter. Und in der Tat, das habe ich auch selber vor Ort in Syrien, wir waren zufällig da, immer wieder hinter vorgehaltener Hand gehört. Die sagten, das, was sie da gemacht haben mit Hezbollah und so weiter, dafür muss man denen dankbar sein. Und das wäre der historische Moment gewesen,
aufzuhören.
Die Chance wurde leider verpasst. Und Ami Ajalon endet dann und sagt, die Hamas ist für all das verantwortlich, nutzt Menschen als menschliches Schutzschild und so weiter, stiehlt deren Lebensmittel. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Satz, wir sind verantwortlich, weil wir dort die Macht sind. Ja. Ist das genau der Punkt?
Also, das ist natürlich richtig, denn rein völkerrechtlich gesprochen ist die Besatzungsmacht die Macht, die Konfliktpartei, die effektive Herrschaftsgewalt hat, sei es in Gaza oder im Donbass, die Russen, verantwortlich für die Situation der Zivilbevölkerung. Und das ist eindeutig. Und das sagen ja auch die israelischen Kollegen. Das ist unumstritten. Aber ich möchte noch auf einen Punkt kommen, den Frau Adler gemacht hat, weil der mir extrem wichtig erscheint. Also diese Religionswissenschaftler oder die Leute wie Moshe Zimmermann, den sie letzte Woche zitiert hat.
Historiker.
Die gesamte intellektuelle Elite des jüdischen Staates, die in der Diaspora leben, wie Omar Bato, der jetzt morgen in Berlin sein wird, der zum Beispiel die Genozidthese vertritt, die ich ja nicht teile, aber das ist zumindest, das ist ja ein jüdischer Kollege, ein Genozidforscher. Oder eben, und ich hoffe, Frau Adler, Sie kennen ihn und haben ihn zitiert in Ihrem Buch, was ich leider nicht kenne, Professor Leibowitz. Das ist der im Anfang des 20. Jahrhunderts geborene israelische Religionsphilosoph, Religionswissenschaftler, der schon vor Gründung des Staates Israel in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts nach Israel, nach Palästina damals kam. Er war Professor an der Hebräischen Universität und ist, wenn Sie mit Experten sprechen, der anerkannteste, inzwischen natürlich schon verstorbene, zionistische Religionswissenschaftler des Staates Israel und wurde mal von Isaiah Berlin, einem Professor aus Oxford, auch ein bekannter jüdischer Philosoph, so mit Rawls zu vergleichen, als das Gewissen Israels bezeichnet. Und er hat schon in den 60er Jahren in einigen Aufsätzen die Besatzung von 1967 kritisiert. Was macht die mit der Gesellschaft? Und ich möchte hier mal ein Zitat aus diesem Buch, was ich Ihnen dann gerne auch mitteilen kann, das habe ich auch als PDF hier mal nennen, weil das so ein wichtiger Autor ist. Er sagt, ein Staat, 1968, ein Staat, der über eine feindselige Bevölkerung von 1,5 bis 2 Millionen Ausländern herrscht, würde zwangsläufig zu einem Geheimdienststaat werden, mit allen Konsequenzen für Bildung, freie Meinungsäußerung und demokratische Institutionen. Die für jedes Kolonialregime typische Korruption würde auch im Staat Israel herrschen. Die Regierung müsste einerseits den arabischen Aufstand unterdrücken und andererseits arabische Kollaborateure unter Vertrag nehmen. Es besteht zudem Grund zur Befürchtung, dass die israelischen Verteidigungsstreitkräfte, die IDF, die bisher eine Volksarmee waren, durch die Umwandlung in eine Besatzungsarmee degenerieren würden und ihre Kommandeure, die zu Militärgouverneuren geworden wären, ihre Kollegen in anderen Ländern ähneln würden. 1968.
Wahnsinn.
Und wenn Sie das heute lesen, in diesem Buch von Harvard University Press, von einem anderen jüdischen Kollegen, jetzt in Englisch raus, das hat er natürlich in Hebräisch geschrieben, ich habe das jetzt rückübersetzt vom Englischen ins Deutsche, Das war eine Wahnsinnsvoraussicht, weil die Occupation, die Besatzung, was die gemacht hat, und deswegen, der 7. Oktober war natürlich schrecklich, und übrigens 1973 auch, das war ja der Krieg, Yom Kippur-Krieg war ja im Grunde die erste tragische Situation, wo Israel einmal besiegt wurde oder so angegriffen wurde, dass es geschwächt wurde. Im Grunde ist das der 7. Oktober, das war damals 6. Oktober 1973, jetzt 7. Oktober, einen Tag später.
Ein Jahr nach der Olympia.
Genau, also das sind schreckliche Ereignisse, aber wir müssen jetzt natürlich zu dem Punkt kommen, und da ist vielleicht dieser sogenannte Trump-Plan auch eine Chance, wenn wir in Waffenstillstand kommen, Gaza sind frei, dass wir mal über die Zukunft sprechen und über diesen gesamten Konflikt von einer Perspektive, eigentlich beginnend im 19. Jahrhundert mit Theodor Herzl, der Judenstaat, 1897 mit Zionismus. Das muss man viel breiter aufsetzen. Und ich denke, das war ja ein bisschen Ihr Ansatz, diese tiefergehende Problematik zu analysieren.
Ganz genau. Und was ich wirklich gut finde an diesem Trump-Plan ist, dass er das im Blick hat. Also dass dieses Besatzerregime, das ist da ausgeschlossen. Also er ist nicht besonders elaboriert, dieser Plan, aber er schließt genau das, nämlich die Besatzung des Gazastreifens aus. Und das ist etwas, wo man ja weiter arbeiten kann, woran man auch weiter arbeiten muss. Und ich finde, ich habe im Zusammenhang mit Osteuropa, mit der Ukraine, mit Russland, kritisiere ich Steve Witkoff wirklich sehr.
Den Chefunterhändler,
den Chefunterhändler von Trump. Aber was dieses Verhandlerteam für diesen Plan geleistet hat, das ist schon ein wirklich sehr guter Anfang. Denn genau solche Punkte, das sind da, da saßen Menschen, die wirklich ganz genau wissen, wo sind die Hürden, die zu schaffen sind und welche, die nicht zu schaffen sind. Und das, ich finde, darauf lässt sich aufbauen. Und es kommt jetzt wirklich, wirklich auf die israelische Regierung an, da konstruktiv mitzumachen.
Es kam ja schon mal auf die israelische Regierung an, Vorschläge im Jahr 2000 und im Jahr 2008. Die hat damals Arafat und dann Abbas kaputt gemacht. Ja. Also Israel war schon mal so weit, nicht nur aus Gaza rauszugehen, sondern das Westjordanland komplett aufzugeben, 94%, Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Und das haben die Palästinenser, sprich Hamas, beziehungsweise damals Abbas und davor Arafat zunichte gemacht. Also Israel war schon viel weiter als heute der Trump-Plan. Und das hat die palästinensische Seite zerstört. Das müssen wir wirklich Israel zugute halten. Und heute bedarf es eben einer internationalen Anstrengung, die es damals in der Form nicht gab.
Ja, es Aber gab es gibt auch eine Person, die ja da ist, nämlich Ehud Olmert. Wir haben ihn ja gehört, er hat ja genau dafür gestanden. Er hat für die Zwei-Staaten-Lösung gestanden und er hat genau das beklagt, dass sie eben von palästinensischer Seite abgelehnt wurde.
Lass uns einmal die beiden Korrespondenten noch mal kurz dazu holen. Erst du, Thomas, und dann habe ich noch eine Frage an Elmar.
Ja, ich wollte nur dazu sagen, ich habe tatsächlich mit Ehud Olmert in dem Interview über diesen Friedensplan gesprochen. Und er hat einen bemerkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt, ich habe wirklich sozusagen die Nase voll von Abbas, weil er hat einen fertigen Friedensplan vom Tisch gefegt. Aber die palästinensische Autonomiebehörde ist der einzige Partner, den wir haben, um zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen. Das ist sein Punkt. Aber er steht damit natürlich in Israel völlig alleine da, weil das Ergebnis des 7. Oktober in Israel ist das, dass es eben kein Vertrauen, überhaupt kein Vertrauen mehr gegenüber den Palästinensern gibt, sozusagen mit so einer Zwei-Staaten-Lösung voranzugehen. Das ist eine Diskussion, die weitgehend außerhalb von Israel geführt wird und die in Israel als quasi als Hypothek dieses 7. Oktober kaum mehr Unterstützung findet. Bei Leuten noch, wie Ehud Olmert, der sagt, wenn es irgendeinen Weg gibt, dass wir ein friedliches Zusammenleben finden, dann die. So defizitär die palästinensische Autonomiebehörde ist, so korrupt sie ist, so sehr sie reformiert werden muss, aber sie sind unser einziger Partner. Und vielleicht noch ein Punkt zu diesem Plan von Donald Trump. Ja, es wird sozusagen vage da etwas für die Palästinenser in Aussicht gestellt. Aber aus palästinensischer Sicht war das dann doch am Ende enttäuschend, was da zu ihrer eigenen Staatlichkeit drinsteht, wie weit Netanyahu, Trump sich umgekehrt, jedenfalls aus palästinensischer Sicht, da Netanyahu angenähert hat und jede konkrete Nennung eines palästinensischen Staates quasi wieder herausgenommen hat.
Das wäre meine letzte Frage auch an den Historiker Elmar Thewissen. Elmar, ist sozusagen die Idee dieses Plans tatsächlich diese historische Chance, den Nahen Osten ein für alle Mal zu befrieden? Oder ist es sozusagen der Versuch, einfach weiter vorwärts zu irren und zu schauen, ob da irgendwo die Lücke sich auftut?
Ich glaube schon, dass das eigentlich der Versuch sein soll, jetzt den großen Wurf zu schaffen. Aber ich sage auch ehrlich, der Plan, der lässt nicht vermuten, dass man das schafft, weil es ein Stück weit illusorisch ist. Wir sind erst 2 Jahre entfernt von dem schrecklichen Massaker, das die Hamas verübt hat. Ich will das mal vergleichen mit dem 11. September hier in den USA. Das Trauma, das Gefühl der Ohnmacht, der Machtlosigkeit auf israelischer Seite ist jetzt, glaube ich, so groß, wie es damals für die USA und ihre Bündnispartner war. Und zu erwarten, dass man aus diesem tiefen Trauma, was dann dazu führte, nicht nur Wunden auf der israelischen Seite, sondern tiefe Wunden jetzt durch den Krieg auch auf der palästinensischen Seite, dass man mit ein paar Federstrichen das alles wegwischt. Also im Plan wird ja die Referenz gemacht an den alten Trump-Plan von 2020. Das heißt im Umkehrschluss, die Palästinenser sollen auch ihre Ansprüche aufgeben, vor internationalen Gerichtshof und anderswo zu klagen, wenn es Verletzungen von Menschen- und Völkerrecht in der Vergangenheit gegeben hat. Mhm. Also das ist die Vorbedingung für eine reformierte Palästinenser-Autonomie. Und das zu machen, ohne dass man drüber redet, also wie man ausgleicht, wie man Gerechtigkeit herbeiführt. Und da ist im Plan nichts drin. Ich weiß auch nicht so recht, wer das machen soll. Soll das diese neue Übergangsregierung machen? Genau. Also so eine Art Aussöhnungsformel zu finden und auch einen Prozess, um überhaupt eine Chance auf den großen Wurf zu haben. Das ist momentan nicht in Sicht. Deswegen bin ich skeptisch, was den großen Wurf angeht.
Und kannst du mir immer noch einen allerletzten Satz zur Motivation von Trump sagen? Also erstmal findet man das unangestrengt gut, was er da versucht. Offenbar ganz ernsthaft versucht. Was ist die Motivation dahinter? Ist es wirklich nur die Sehnsucht nach Frieden im Nahen Osten oder spielt auch die Tatsache, dass am Freitag der Friedensnobelpreis verliehen wird, spielt der eine Rolle? Ich höre das immer wieder, dass das für ihn angeblich so unglaublich wichtig ist. Ist es das tatsächlich oder ist das etwas, was sozusagen sich als Narrativ so festgesetzt hat, weil man über Trump eigentlich alles behaupten kann?
Ich glaube, das eine ist tatsächlich das Narrativ, weil er es auch immer selber anspricht. Genau. Man merkt, wie wichtig ihm das wäre, wenn er diese Anerkennung bekommt. Insbesondere, weil sein Vorgänger, vorvorletzter Vorgänger, ja Barack Obama, den Friedensnobelpreis bekommen hat, ohne dass er irgendwas geleistet hätte. Das muss man ja mal so klar aussprechen. Ja,
und trotz Drohnenkriegs in Afghanistan.
Ich glaube, dass Donald Trump wirklich ein Stück weit auch, und das nehme ich ihm ab, da ist er authentisch, leidet unter dem Leid der Menschen. Wenn er sieht, wie Menschen, sei es auf israelischer oder palästinensischer Seite, getötet werden, genau dasselbe im Ukraine-Krieg. Ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Aber er will, und da kommt vielleicht auch ein Stück weit wieder der Narzisst ins Spiel, er will derjenige sein, der ja Historisches leistet und den Frieden schafft, am liebsten rund um den Erdball. Und das wird nicht funktionieren, wenn man es einfach nur sagt. Also die Kraft seines Namens oder seines Wortes reicht eigentlich nicht aus, sondern es gehört dazu eine Menge Arbeit. Und das versuchen jetzt, glaube ich, Steve Witkoff und Jared Kushner und andere, auch die arabischen Anführer. Aber ich glaube nicht, dass in der Konsequenz auch dann Druck so aufgebaut wird, dass man es auch wirklich umsetzen kann in die Realität.
Also danke euch beiden ganz herzlich. Emma, wir sehen uns morgen wieder, weil wir uns morgen ein bisschen intensiver mal mit der Situation in Amerika beschäftigen wollen, verstehen wollen, was da eigentlich tatsächlich passiert, wenn man dann die Nationalgarde nach Portland schicken will und ähnliche Dinge. Das ist hochspannend. Danke euch für den Moment. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Trump, Herr Amboss, ist der Commander in Chief. Ja, das ist der Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte. Das ist der Mann, der sozusagen tatsächlich kann, Kraft seiner Autorität. Ich habe einen interessanten Satz in dieser New York Times-Recherche gelesen, wo Trump zu Netanyahu so sinngemäß sagt, wenn ich mir wirklich etwas wünsche, dann muss man sich das auch wünschen, weil das ist dann so. Das heißt, da traut sich dann auch keiner mehr zu widersprechen. Offenbar auch Netanyahu nicht. Das heißt, da ist eine riesige Verantwortung auf Seiten der Amerikaner. Da ist aber auch eine riesige Verantwortung auf Seiten des Völkerrechts, eine riesige Verantwortung, wenn es um die Frage geht, wie glaubwürdig sind wir als Westen? Wir beide haben hier häufig gesprochen über die doppelten Standards, über unseren Ruf, der im globalen Süden, wie auch immer man das dann genau definiert, sehr, sehr gelitten hat in den letzten Jahren. Da ist richtig Glaubwürdigkeit verloren gegangen. Warum?
Vielleicht nochmal zwei Punkte aus dem Plan, den ich hier habe, die 20 Punkte, weil da sind zwei wichtige Punkte, die vielleicht nochmal Trumps Motivation uns erklären können. Nämlich da gibt es den Punkt Nummer 10, da spricht man ja von Trump Economic Development und da gibt es diese Miracle Cities, diese Wunder. Ich kenne so, was die Araber so machen im Libanon. Ne? Libanon wird dauernd zerstört, dann geht man nach Beirut und das ist alles wieder schön aufgebaut. Also hier der ökonomische Incentive, der steht schon im Plan. Und
Immobiliengeschäfte.
Ich habe noch nie so einen Plan gesehen in Friedensprozessen, wo so oft der Name eines derjenigen, der dahinter steht, nämlich Trump, vorkommt. Und der andere Punkt, was Herr Thewissen sagte, fand ich sehr, sehr wichtig. Das ist ja die ganze Diskussion, die wir haben bei Postkonfliktprozessen. Also nehmen wir zum Beispiel die ganze Osteuropa, Lateinamerika, also was wir unter Transitionsjustiz diskutieren. Wir müssen ja an die Gründe des Konflikts, ja, die Wurzeln eines Konflikts müssen wir erforschen. Da gibt es sowas wie Wahrheitskommissionen, da gibt es vielleicht irgendwelche juristischen Prozesse, vielleicht gibt es völkerstrafrechtliche Verfahren, sei es auf nationaler Ebene durch irgendwelche Tribunale in Den Haag.
Personalüberprüfung.
Ja, und Vetting, genau, Wetting. Was wir in Osteuropa ja hatten, übrigens auch in der DDR.
Vetting? Ne? Was ist das?
Also Vetting, man guckt dann, ob die Leute zum Beispiel in der SED waren, vielleicht auch gearbeitet haben für die Stasi. Das hatten wir alles in der Wiedervereinigung gemacht. Also quasi, wo viele Professoren aus Jura zum Beispiel profitiert haben, Kollegen von mir, die haben dann in Dresden die Lehrstühle bekommen. Die Architekten und die Juristen haben am meisten profitiert, weil gerade bei den Juristen viele ja belastet waren. Aber da ist eben auch ein Punkt in dem Plan, der ein bisschen Hoffnung, ein bisschen kleine Hoffnung gibt, nämlich der Punkt Nummer 18. Da steht ein Interface Dialogue Process, also ein glaubensbegründeter Dialogprozess in der Region soll angestoßen werden. Und man will change Mindsets and Narratives. Also man will die Mindsets, das Denken der Leute, die Perspektiven und die Narratives. Und das ist eigentlich das Positivste, wenn man jetzt denkt an den nachhaltigen Frieden, wenn man was wir so machen, was wir gerade in Osteuropa als Erfahrung haben, wir bauen eine Wahrheitskommission und das ist vielleicht ein bisschen eine Hoffnung, aber natürlich setzt das ist der zweite, dritte Schritt, wenn die Geiseln frei sind. Und übrigens noch ein Punkt zur PA, also man muss ja sehen.
Zur palästinensischen Autonomie.
Die Palästinensische Liberation Organization ist der Repräsentant der Palästinenser, völkerrechtlich anerkannt. Schon in 1980er Jahren hat Arafat den Staat Israel anerkannt. Das wurde auch nochmal in Oslo gesagt. Wir müssen also wirklich unterscheiden zwischen den gemäßigten Palästinensern, und das ist eben jetzt die palästinensische Autonomiebehörde, die ist ja ein Produkt des Osloer Friedensprozesses, und den radikal Gewalttätigen wie Hamas. Und das war die Option der Palästinenser, weil das auch gesagt wurde, zu Recht von Herrn Thewissen. Trump sagt denen, ihr dürft nicht mehr zum Internationalen Gerichtshof gehen. Das ist eine Absurdität, weil die Palästinenser den Weg des Rechts gewählt haben. Diese Moderaten, ich kenne viele von denen. Ich war vor 20 Jahren in der Sitzung in Den Haag, noch mit Moreno und Campo, dem damaligen Chefankläger. Da waren die ganzen israelischen Delegationen und die Palästinenser. Und das war der Weg des Friedens, der Gewaltfreiheit. Man sagt, man versucht das Recht, man geht in die UNO und der Gegenweg ist 7. Oktober. Und das wollen wir gerade nicht. Und wenn man also die PA schwächt, also die palästinensische Autonomiebehörde, trotz der Korruption, natürlich muss der Abbas weg, natürlich muss man die reformieren, das ist alles klar, aber wir brauchen die einzigen, die Hamas effektiv bekämpfen können, das sind zwei, die IDF, die israelische Armee und die Palästinenser. Diese Sicherheitsgruppe, die da indonesische Soldaten oder wenn da überhaupt irgendjemand schickt, keiner von denen wird sein Leben riskieren. Das ist ja immer das Problem bei Friedenstruppen. Das haben wir auch in UNIFIL gesehen. Genau. Die haben die Hezbollah nicht bekämpft. Und das ist menschlich. Auch kein deutscher Soldat, das kann man auch verstehen, würde in der Ukraine wahrscheinlich sein Leben riskieren, wenn es darauf ankommt. Das würde der Ukrainer machen. Das ist klar. Und deswegen braucht man die Palästinenser auch. Da steht ja auch diese palästinensische Polizeitruppe, die da eingerichtet werden soll. Wir brauchen die Palästinenser auch. Die haben ja 2006, 2007 sich da gegenseitig abgeschlachtet, die Hamas und die die Moderaten. Also insofern auch militärisch, das ist nicht nur eine idealistische Position, man braucht die auch rein faktisch.
Da brauchen wir auch die Nachbarstaaten. Ägypten hat bereits über 5000 Polizisten ausgebildet, auch Polizistinnen. Jordanien bildet gerade Polizisten aus. Das heißt, die Region hat ja selber ein Interesse daran. Und das ist der Vorteil dieses Plans, dass die Region aktiviert wurde. Es ist also kein europäischer Plan oder ein Plan, der in Oslo gefunden wurde, sondern aus der Region für die Region. Das ist der große Vorteil. Der ägyptische Botschafter wirbt in Berlin gerade für diesen Ansatz. Und das werden auch andere tun.
Und der sehr elaboriert ist, dieser Plan, dieser Wiederaufbauplan. Also der denkt sozusagen an alles, an nachhaltige Energie, also erneuerbare Energie und Selbstversorgung und wie die Übergangslösung der Wohnsituation auch aussieht. Also Wohncontainer erstmal für die Bevölkerung. Also da sind
auch die
Ansätze.
Die Bundesregierung schafft an Übergangswohneinrichtungen. Wir haben die Mittel schon bereitgestellt. Also auf Abruf ist vieles möglich.
Noch einmal ganz kurz, wir haben gleich noch ein zweites kurzes Thema, das ich unbedingt heute mit Ihnen noch besprechen muss. Thema Drohnen und das, was das für uns bedeutet. Ich würde gerne noch mal abschließend fragen, Herr Kiesewetter, wohin mit all den Menschen? Was ist die Idee? Ich habe das selber im Westjordanland zum Teil gesehen. Man kann sich das auch an anderen Orten ansehen. Man kann sich das in Jordanien anschauen. Wenn sich so Flüchtlingscamps erstmal etabliert haben, dann ist die Gefahr unglaublich groß, absolut, dass die sich wirklich verstetigen. Ja. Ja. Und dann hast du plötzlich Menschen, du fährst dann da irgendwo rein und du siehst, das ist viel enger, es ist alles mühsam, ja, das Leben funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und daran merkst du, okay, das ist keine normale Wohnsiedlung, aber die steht da schon so lange, dass es im Grunde längst sozusagen zum neuen Normal geworden ist. Also Wie verhindern wir genau das?
Es darf nicht das passieren, was in Jordanien passiert ist und im Libanon.
60% der jordanischen Bevölkerung sind, glaube ich, palästinensischer
Hintergrund. Dass Millionen oder Hunderttausende über Jahrzehnte in Flüchtlingslagern gehalten werden und sich nicht integrieren. Das ist ja diese Sündenbockfall oder auch diese Geiselnahme der arabischen Staaten, die sich nicht bewegen mussten und den Erbstatus der Palästinenser immer und immer wieder als Flüchtlinge fortgesetzt haben.
Um das mal klar zu sagen, damit das auch hier sozusagen auch verstanden wird. Du gehst dann hin und schließt zum Beispiel Kinder auch bewusst vom Schulunterricht aus
am
und so weiter.
Schulunterricht, ja.
Am Ende, ganz am Ende, führt diese Situation zu 2015, zu 2016, dann bist du mittendrin in der deutschen Migrationskrise. Genau das. Es betrifft uns dann plötzlich ganz direkt.
Deswegen haben wir glücklicherweise auch jetzt eine sehr kritische Debatte in Deutschland über die Unterstützung der UN-Einrichtung, die sich für die Flüchtlinge, die ausschließlich für die Palästinenser eingerichtet wurde, UNRWA, diese kritisch jetzt betrachtet. Da arbeiten 35.000 Angehörige für die Flüchtlinge, während dem UNHCR, also die weltweite Flüchtlingsorganisation, gerade mal 10.000 Mitarbeiter
hat. Weil sich ein Zustand verstetigt hat, sozusagen.
Und dieser Zustand, der sich da verstetigt hat, den helfen wir nur, Sie haben es vorhin vorsichtig angedeutet, indem in Libanon und in Syrien weniger, aber in Jordanien.
Ich habe die Lager dort gerade gesehen.
Integration stattfindet. Ja. Ich war erst vor einiger Zeit dort im Elbrus oder wie das heißt, im Trans-Libanon. Aber das, glaube ich, ganz wesentlich ist, dass wir uns jetzt nicht darauf einlassen, dass Flüchtlingslager gebaut werden, sondern dass ein Wiederaufbau beginnt und zugleich Ausbildung, Gesundheitsversorgung, Schule stattfindet. Quasi ein laufender Prozess und nicht, dass die in ihrer Traumatisierung gefangen bleiben, sondern dass sie in einen tätigen Wiederaufbau kommen, was übrigens auch in der Ukraine eine Rolle spielen wird, wenn der Krieg zu Ende ist, dass der Wiederaufbau sofort beginnt. Und das bedarf internationaler Mittel und vor allen Dingen auch eines Engagements der Region, dass die Staaten, wie die reichen arabischen Staaten am Golf, dass sie begreifen, dass sie ihre Landsleute am Mittelmeer, also im Gazastreifen und auch im Westjordanland, dass sie die als Araber sehen, dass sie die mit aufbauen, dass sie mithelfen, dass diese jahrzehntelange Traumatisierung und auch jahrzehntelange Blockade überwunden wird, an denen diese Länder ja auch profitiert haben. Sie mussten sich nicht bewegen. Und es war ein großer Erfolg, dass die Abraham-Accords stattfanden unter Trump I und dass man jetzt darauf wieder aufbauen kann. Und nicht umsonst ist eine Woche vor Unterzeichnung des wesentlichen Abraham-Accords, damals eines Friedensabkommens, Anerkennung Israels, zwischen Saudi-Arabien und Israel, der 7. Oktober passiert.
Genau. Also Sie sagen, es ist kein Zufall.
Nein.
Wobei, vielleicht noch mal eine Sache, also die von UNRWA, von der Sie gerade gesprochen haben, dieser Flüchtlingsorganisation, wie Herr Lanz das ja auch schon angedeutet hat, die ist natürlich eine Konsequenz aus 1948 und der ersten Vertreibung. Das ist ja klar, die sogenannte Nakba, wie man das jetzt nennt, ist ja egal. 750.000 Palästinenser wurden vertrieben und dann 67.
Wo gehen die Leute jetzt hin?
Wo gehen sie diesmal hin? Und das Positive bei dem Plan, und das fand ich sehr positiv, ist ja, da steht ja eindeutig drin, keine Vertreibung der Palästinenser, du kannst freiwillig gehen. Aber was wir jetzt auch wissen, aus Gaza hören, ist, dass Leute natürlich gehen, weil niemand mehr in Gaza bleiben kann. Und das muss sich so schnell wie möglich ändern. Erstmal, indem nicht mehr bombardiert wird. Und dann muss sich die ökonomische Situation ändern. Weil die Leute, die dann gehen, die wollen ja vielleicht gar nicht mehr zurück. Weil wer will da in so einer Situation leben?
Das ist ja die Situation, die man auch in der Ukraine hat. Wo du junge Leute triffst, die dir sagen, pass auf, bis das hier wieder einigermaßen funktioniert. Selbst wenn der Krieg jetzt, morgen, zu Ende ist. Das dauert 10, 20 Jahre. Danach ist mein halbes Leben vorbei. Welche Perspektive soll ich da eigentlich haben? Das sind
wobei
alles
das da ja besetzte Gebiete sind und da den Wiederaufbau überhaupt nicht in der Hand hat, während die anderen zerstörten Städte ja durchaus so schnell, wie es geht, immer wieder repariert und aufgebaut werden.
In dem Zusammenhang, weil wir über Sicherheit, weil wir über Waffen, weil wir über Krieg sprechen, hat Herr Kiesewetter Merz recht, wenn er sagt, wir sind nicht wirklich im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden?
Das sagt ja nicht nur der Bundeskanzler, das sagt auch der Verteidigungsminister. Und das ist eine Übergangsphase. Und wenn wir wirklich den Frieden bewahren wollen, also uns vor dem Krieg schützen wollen, dass der Krieg sich nicht außerhalb der Ukraine ausweitet, dann müssen wir sehr klar begreifen, dass Russland gerade das versucht, indem sie Sabotageakte durchführen, die Drohnenüberflüge, Ausspähung kritischer Infrastruktur. Und ich habe vor einem Jahr gesagt, als wir die Zerstörung von Bahnknotenpunkten in Deutschland hatten, als wir den Brand von DHL-Containern hatten und noch einige andere Dinge, dass wir eine Lösung haben könnten, indem wir den Spannungsfall ausrufen oder einen Zustimmungsfall. Mhm. Das ist eine sehr heikle Sache, mhm. aber damit wollte ich die Diskussion anstoßen, die jetzt nach einem Jahr plötzlich Fahrt aufnimmt und der Bundeskanzler genau das anspricht. Mhm. Wir sind noch nicht da.
Ja.
Aber wir müssen verhindern, dass es zum Krieg kommt. Und das machen wir, indem wir uns vorbereiten. Also auch Drohnenabwehr, aber auch unserer Bevölkerung klar sagen, dass es darum geht, den Krieg zu verhindern, indem wir die Ukraine unterstützen.
Das ist ja wirklich interessant. Es gibt viele Fragen, die sich daran direkt anschließen. Die eine Frage ist, ist das sozusagen ein subjektiver Eindruck, dass du plötzlich überall Drohnen hast? Oder gab es die in Wahrheit schon die ganze Zeit und all die Jahre und kein Mensch hat darüber berichtet? Ja.
Das ist genau der Punkt. Also im letzten Jahr hatten wir schon diese Drohnenüberflüge. Wir haben die Drohnenüberflüge beginnend etwa seit 22 und ganz massiv seit 23, als die Ausbildung der ukrainischen Soldaten in Deutschland begann. Wir haben das immer wieder angesprochen, es spielt aber öffentlich keine Rolle. Erst als die massiven Drohnenüberflüge waren über Litauen, wo eine Drohne mit einer bewaffneten, ja, mit einem Sprengstoffkörper bei Vilnius niedergegangen ist oder als eine bewaffnete Drohne in Polen explodiert.
Das ist Kopenhagen, ne? Hier, was wir hier sehen.
Und da hat uns die Ukraine geholfen in Kopenhagen, nämlich den Schutz gegen die Drohnen haben Ukrainer vorgenommen, mit ihrem Wissen, mit ihrem Können. Und das war ein informelles Treffen. Das heißt, dass die Ukrainer uns mehr bieten kann, als nur, dass wir uns um die Ukraine kümmern, sondern die Ukraine kümmert sich auch um unsere Sicherheit in der Art und Weise, wie sie Drohnen detektieren, wie sie sie zuordnen und wie sie sie auch abfangen können. Also wir können da von der Ukraine lernen. Aber das Fatale ist ja, dass Russland militärisch in der Ukraine nicht vorankommt, aber jetzt bei uns versucht, ein Angstgefühl zu erzeugen, dass wir uns mehr auf uns selber konzentrieren und eben diese Frage, dass Russland hier weiter eskaliert, dass wir die jetzt endlich debattieren müssen.
Woher wissen wir das? Woher wissen wir, dass das russische Drohnen sind?
Wir wissen, dass manche Drohnen rückverfolgbar waren, dass sie von russischen Schiffen kommen, aus der Nordsee und der Ostsee.
Die kommen aus der Nord- und Ostsee. Da steigen die auf?
Da steigen die auf. Wir wissen nicht, wie es in Süddeutschland ist. Da habe ich nur eine Mutmaßung, dass das vielleicht von LKW kommt.
Aus München zum Beispiel.
Das können auch Leute vor Ort sein. Russland finanziert sogenannte Wegwerfagenten. Die werden über Telegram geworben. Die bekommen Geld dafür. Die setzen Drohnen ein. Und das Spannende ist ja...
Zu verunsichern
und auch Fähigkeiten zu lähmen, dass ein Flughafen nicht funktioniert.
Und auch mal zu verstehen, wie weit sind die eigentlich.
Ja, und dass sie auch sehen, wie wir reagieren. Aber das sind ja nicht normale, haushaltsübliche Drohnen, die man im Baumarkt bekommt, sondern das sind schon teilweise Drohnen mit Spannweiten von 2 Meter, 2,50 Meter. Also dass die kosten auch etwas. Die kosten wenige 1.000 Euro, aber die müssen ja irgendwo beschafft worden sein, finanziert worden sein, ausgestattet worden sein. Und da bin ich froh, dass wir starke Nachrichtendienste haben. Mhm. Aber aus meiner Sicht ist das ein Austesten nicht nur unserer kritischen Infrastrukturen, sondern wie reagieren wir?
Ja. Frau Adler, Sie haben gerade genickt, auch Kai Amos hat genickt.
Die Bevölkerung nervös machen. Und ich habe auch immer den Verdacht, dass es da um so etwas wie Revanche geht. Gerade wenn jetzt die Flughäfen ins Visier genommen werden. Denn das ist etwas, was die Ukraine mit ihren Drohnenangriffen auch macht. Sie hat also mehrfach Flughäfen, dem Flugbetrieb in Moskau lahmgelegt, beziehungsweise in St. Petersburg. Und das kommt mir vor wie so eine Retourkutsche. Und auch diese Maßnahmen, Drohnen erstmal sozusagen in die Nähe zu bringen, mit Frachtern, vielleicht mit LKW, auch möglicherweise abgeguckt von den Ukrainern, die das ja gemacht haben, als sie tief im russischen Hinterland tatsächlich eben eine Drohnenfabrik angegriffen haben von LKWs aus. Also Drohnen, die transportiert wurden in LKWs und dort gestartet wurden. Das sieht alles so, finde ich, vom Muster her extrem ähnlich aus.
Es ist mehr als Drohnen. Also ich glaube, das unterschätzt wieder das Thema total, weil die Drohnen sind das Sichtbare. Ja. Wir reden seit 20, 30 Jahren über Cyberattacks. Und wir haben im Völkerrecht schon Papiere geschrieben. In Genf gab es einen Prozess im humanitären Völkerrecht. Es gibt das sogenannte Tallinn Manual for Cyberattacks. Wir sagen, ein bewaffneter Angriff im Sinne des humanitären Völkerrechts kann auch eine Cyberattacke sein. Ein Cyberangriff auf die kritische Infrastruktur, zum Beispiel wenn Krankenhäuser lahmgelegt werden. Wir haben einen Angriff gehabt auf den Bundestag. Wir hatten in Den Haag einen Angriff auf das ganze PC-System des International Criminal Court. Natürlich können wir nie zurückverfolgen, das waren die Russen, aber das war damals, als der Haftbefehl gegen Putin kam. Also und nun, das können ja nur ganz wenig Staaten. Im Grunde kann das nur China, Israel, die USA und Russland, ne, die in der Lage sind, sowas zu machen. Und deswegen, wir sind in Deutschland in so Sachen, das ist ähnlich wie bei der Digitalisierung. Wann haben wir dieses Cybersicherheitszentrum gemacht? Viel zu spät.
Wir dürfen ja nicht mal Cyberschläge machen. Also es darf ja nicht mal, unsere Dienste bzw. auch die Bundeswehr dürfen keine Cyberangriffe machen, wegen Attribuierung, aber auch, um nicht zu eskalieren. Auch das muss man überdenken, dass wenn man ganz klare Erkenntnisse hat und man dann nicht, bevor andere Dinge eskalieren, eben auch einen Cyberangriff.
Aber es brauchte eben die Flughäfen, die Drohnen auf den Flughäfen, um das in das gesellschaftliche Bewusstsein zu tragen.
Aber die Politik ist ja nicht das allgemeine Bewusstsein. Ich erwarte von der Bundespolitik im Bundestag und von der Regierung natürlich, dass sie ein bisschen voraussehend ist. Wir haben überall Experten, sitzen im Auswärtigen Amt. Es gibt ja überall Experten. Da ist ja nicht so, dass wir, verstehen Sie, auf die allgemeine Bevölkerung warten müssen oder dass irgendein investigativer Journalist was schreibt. Und die anderen Länder sind ja viel weiter. Die Ukraine ist ein Modell. Wir hatten für 5 Jahre eine Konferenz in Den Haag. Da waren lauter Experten aus den USA, aus der Ukraine. Wie wehren wir uns gegen die Russen? Da hat Microsoft Office, damals Word, hat den Ukrainern geholfen. Diese ganzen Capabilities der Ukraine, die haben sie entwickelt in der Notlage, dass keiner von uns, also die Amerikaner vielleicht, aber keiner von uns die effektiv unterstützen konnte, weil wir gar nicht so weit sind.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, Professor. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er das anspricht. Das sind wirklich Leistungen, die eine Bundesregierung, auch ein Bundestag erbringen muss. Die Zeitenwende muss jetzt umgesetzt werden. Aber diese Zeitenwende hat Bundespräsident Gauck 2014 angesprochen. Früher entschiedener, substanzieller handeln können und nicht von der Seitenlinie kommentieren. Das müssen wir jetzt endlich anpacken. Noch hat diese Bundesregierung die Chance. Und Sie, wenn Sie das vom Recht so ansprechen, dann ist das ja auch eine Ermutigung für besseres politisches Handeln.
Wir haben gerade, Herr Kiesewetter, den Spannungsfall angesprochen. Was heißt das irgendwie? Ich habe nur wahrgenommen, die Aufregung darum, als Sie den Begriff in die Debatte geworfen haben, die war groß. Und es gab viele Kommentierungen, die ich gelesen habe, die so in die Richtung gingen, na gut, wenn wir jetzt den Spannungsfall ausrufen, dann ist das sozusagen die Vorstufe zum Erklären eines Krieges.
Wir erklären ja keinen Krieg, sondern es geht darum, den Krieg zu verhindern. Und das Grundgesetz.
Aber erklären Sie das einmal, was das ist.
Ja, genau. In der jetzigen Lage merken wir, wie Russland immer weiter austestet. Im Baltikum, in Finnland, in Schweden, in Polen, wie reagiert wird. Der Überfall, also die Luftraumverletzung mit 19 Drohnen, die Polen angeflogen haben, dann haben wir nur 4 abschießen können. Das war vor 3 Wochen. Und 30 davon, es waren ja über 50, die angeflogen sind, haben die Ukrainer schon abgefangen. Und jetzt wären natürlich verschiedene Maßnahmen möglich. Eine Koalition der Willigen könnte, Deutschland hat erklärt, macht da nicht mit, Luftraumverteidigung über der Ukraine übernehmen. Ist im Rahmen des Völkerrechts zulässig, Artikel 51, Selbstverteidigung. Wir Deutschen sehen jetzt, wie immer weiter ausgetestet wird. Und wir sehen, dass die Bundeswehr nur über ihren eigenen Kasernen und Übungsplätzen Drohnen abschießen dürfte, aber nicht in der gesamten Bundesrepublik. Wenn jetzt Drohnen beispielsweise über Flughäfen auftauchen, ist die Bundespolizei zuständig, hat die Mittel nicht.
Das heißt, wenn über den Bundeskanzleramt, die Bundeswehr darf dann nichts tun.
Darf nicht. Sie darf auch nicht, wenn über ein Bundeskanzleramt oder über den Bundestag so etwas gemacht wird, auch wenn sie die Mittel hätte. Ein Zustimmungsfall, das ist eine Ebene unter dem Spannungsfall, könnte beispielsweise entscheiden, die Bundeswehr ist zuständig oder die Bundespolizei für den gesamten Schutz der öffentlichen Infrastruktur in Deutschland. Dann müssten sie ausgestattet werden und hätten dann das Recht. Und nicht dieses Hickhack Landespolizei hier und dort vielleicht der Bund, sondern das wäre dann eine einheitliche Regelung und würde der Bevölkerung auch die Gewissheit geben,
ganz kurz,
und ist handlungsfähig.
Ganz kurz, ne, weil wir gerade so viel über Nationalgarde in amerikanischen Städten sprechen und so weiter. Dann hätten wir diese Bilder hier auch. Naja, Bundeswehr in deutschen Städten, ich frage jetzt.
Es geht nicht um den Einsatz der Bundeswehr im Inland.
Das ist ein bisschen zu viel, aber wir haben...
Entschuldigung, wir leben in einer Mediendemokratie, wir reden über Bilder, die dann entstehen.
Wir hatten ja das Luftsicherheitsgesetz, wir hatten ja einen Präzedenzfall. Also den Luftsicherheitsgesetz hat man ja versucht, den Abschuss von Flugzeugen, 11. September. Ja, also wenn fliegt ein Flugzeug, das geht hier auf Hamburg und auf Ihr schönes Studio, Herr Lanz, da wollen Sie das auch nicht, also muss man das irgendwie abschießen.
Gar nicht da.
Und dann hatten wir dieses Luftsicherheitsgesetz und das hatte halt ein Problem, wegen der Instrumentalisierung des Menschenlebens, hat das Verfassungsgericht gesagt, das ist verfassungswidrig. Und die Rechtsgrundlage ist Artikel 35 Grundgesetz, besonders schwerer Unglücksfall. Das ist die verfassungsrechtliche Ermächtigung. Und der Bundesgesetzgeber, da hat Herr Kiesewetter schon einen Punkt, kann natürlich tätig werden. Und dann kommt es auf die Definition dieses Begriffs an. Das muss natürlich sattelfest sein, weil garantiert das nach Karlsruhe kommt. Aber es ist natürlich klar, dass wir eine Rechtsgrundlage schaffen müssen, dass was das Völkerrecht erlaubt, weil das ja ein Eingriff in den deutschen Luftraum ist, die Bundeswehr als einzig fähige, wahrscheinlich militärisch fähige, das wissen Sie besser, in der Lage ist, so einen Abschuss zu machen. Das muss dann juristisch natürlich erlaubt sein durch ein einfaches Bundesgesetz. Ja. Das müsste man...
Okay, aber noch mal ganz kurz. Frau Adler, vielleicht können Sie das auch erklären. Also... Das klingt so einfach und das klingt mal wieder so, die sind nicht in der Lage.
Das ist nicht einfach.
Aber machbar. Mhm. Aber es gibt natürlich gute historische Gründe, warum es diese Beschränkungen für die Bundeswehr gibt. Ne?
Absolut. Und deswegen haben wir
deswegen ja ist auch das keine triviale Sache, nein, über die wir hier reden.
Eben.
Und die Sie da auch vorschlagen.
Ja. Nein, der Punkt ist ja, der Spannungsfall bedeutet ja nicht automatisch Einsatz der Bundeswehr, aber er bedeutet Ausrufung der Wehrpflicht. Und mit dieser Debatte beabsichtigt
das geht Ausrufung einher der Wehrpflicht. Mit einer Ausrufung der Wehrpflicht.
Und wir als Bundestag haben leider im Februar bei den drei Änderungen des Grundgesetzes es nicht geschafft, auch die Ausweitung der Wehrpflicht auf den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz zu schaffen, sodass wir eine zivile Reserve hinbekommen. Sie sprachen von den vielen Ukrainern, die das Land auch verlassen haben, weil es eben dort keine Alternative gibt. Die Alternative lautet Kriegsdienst oder Gefängnis. Und da sind viele gegangen. Und wir brauchen auch mit Blick auf unsere eigene Befindlichkeit Umfragen, wo eben gesagt wird, was würdest du tun, wenn unser Land angegriffen wird? 10% sagen verteidigen, 25% sagen das Land verlassen. Brauchen wir eine klare Alternative im Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz? Wir haben noch die Zeit, das jetzt vorzubereiten, rein rechtlich und rechtssicher, dass eben für alle in der Bevölkerung dann eine mögliche Dienstpflicht gelten würde, wahrscheinlich eher für die Jüngeren, aber eben, dass die Chance da ist, dass wir uns im Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz schützen. Der Spannungsfall ist die Vorstufe, um einen Verteidigungsfall zu vermeiden, sprich Krieg zu verhindern, weil es uns wehrhaft macht. Mhm. Und wenn wir das so erklären, dass wir den Krieg verhindern, indem wir über einen Spannungsfall alle Maßnahmen treffen zur Abschreckung, das schreckt ja Russland dann auch ab, dass sie sehen, oha, wir sind ja viel weiter, als wir gedacht haben, dann haben wir die Chance, dass wir womöglich damit sogar deeskalierend wirken. Das muss das Ziel sein.
Ganz kurz noch technisches Verständnis. Wie aufwendig ist es, solche Drohnen runterzuholen? Ich meine, da gibt es ja auch diese Schals.
Wir müssen noch mal eine Differenzierung. Man muss noch mal differenzieren. Also was Herr Kiesewetter da vorschlägt, ist natürlich schon eine größere Sache. Spannungsfall.
Ja, eben.
Die Frage und
oder Zustimmungsfall darunter.
Die andere Frage ist die Frage, wie ermächtigen wir die Bundeswehr, Drohnen abzuschießen? Das ist ja die eine Debatte. Und da gibt es die Möglichkeit, über ein Gesetz, was natürlich in der verfassungskonform sein muss, könnte man das machen. Wie beim Luftsicherheitsgesetz 2, nennen wir das, ja. Aber die Debatte ist eine andere. Die ist natürlich viel grundlegender. Aber natürlich muss die Debatte geführt werden.
Gut. Aber nur so erreichen wir die Debatte, um womöglich ein Gesetz zu bekommen, dass die Bundeswehr hier Befugnisse bekommt, die aber innenpolitisch sauber abgeleitet sind.
Und das ist der rechtliche Teil. Und dann gibt es ja noch den privatgesellschaftlichen Teil, den zivilgesellschaftlichen Teil, nämlich diese Bereitschaft in der Bevölkerung überhaupt zu entwickeln. Und da kann man mal in die osteuropäischen Länder gucken, da kann man nach Polen gucken. Also interessanterweise sind Wochenendkurse in Polen, wo man sich ertüchtigt, was passiert in einem Katastrophenfall, wie müsste ich mich da verhalten, was könnte ich übernehmen, um dem Land in solcher Situation
zu...
Die sind ausgebucht, diese Kurse.
Ja.
Und ganz zu schweigen von Finnland, von Schweden, den baltischen Ländern. Da gibt es ein ganz tiefes Verständnis, dass wir selbst bereit und fähig sein müssen, uns in so einem Katastrophenfall tatsächlich auch zu behaupten, zu überleben und zu wissen, was da als nächstes getan werden muss. Und um auf die Frage zu antworten, wie holt man Drohnen runter, da gibt es in der Ukraine natürlich wirklich sehr, sehr viel Übung. Ich habe das jetzt erlebt, als ich 3 Wochen in Kiew war, was das bedeutet, wenn man da Nacht für Nacht Drohnenalarm hat. Oh. Und da ist man sehr froh, dass es da wirklich so viel Übung in Anführungszeichen gibt. Und die Methoden sind unterschiedliche, die wollen wir uns hier jetzt nicht vorstellen. Iris-T, Gepard-Systeme, also genau die Systeme, die anfangs des Krieges ja solche oder der Invasion solche großen Diskussionen hier ausgelöst haben, sind die wichtigsten Mittel, um Drohnen abzuschießen.
Genau.
Aber es gibt auch mobile Kommandos, wieder von Bürgern auf wirklich Pick-up. PKW, wie auch immer, mit Maschinengewehren die Drohnen vom Himmel holen.
Wahnsinn.
Also bis dahin. Und dann gibt's natürlich elaboriertere Systeme, Störsender und so weiter.
Okay, also reicht fürs Erste.
Wollen wir nicht, wollen wir nicht.
Wir wollen es verhindern.
Ja. Nee, wir wollen es verhindern.
Ich erlebe mich so ein bisschen fassungslos. Man fragt sich wirklich, in welche Welt geraten wir da gerade rein? Das ist so das Thema, das über allem steht. Ich danke Ihnen allen sehr für eine gute Diskussion. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.